Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir werden uns heute einem Thema widmen, zu dem, glaube ich, viele Menschen etwas sagen können, nämlich was es bedeutet und welche psychischen Folgen es hat, wenn Väter in der Entwicklung eines Kindes abwesend sind. Das Thema hatten sich viele unserer Hörerinnen und Hörer gewünscht, und auch wenn man Fallgeschichten studiert, findet man dieses Motiv des abwesenden Vaters in der einen oder anderen Weise sehr häufig.
Ich glaube, man kann ja vielleicht schon sagen, dass wir eine Generation sind, die es noch sehr gut kennt, was es bedeutet, einen abwesenden Vater zu haben. Und dass es vielleicht, kann man sogar so weit gehen, fast das Normalere ist, als einen Vater zu kennen, der präsent ist, der emotional anwesend ist. Und gleichzeitig sind wir aber, denke ich, auch eine Generation, die zumindest in Teilen die Art des Vaterseins, wie wir es viel kennen, hinterfragt wird und ein Wandel auch stattfindet. Also hin zu versuchen, dass der Vater ein Teil, sag ich mal, dieser Caring-Strukturen ist. Und die Frage aber sich dann ja auch stellt, wie kann ich dieser Vater sein, den ich so in dieser Form selber nicht gekannt habe? Was bedeutet das? Und es bedeutet ja dann zum Teil auch sich eigentlich eine neue Rolle zu schaffen und ein neues Ich, gerade weil man vielleicht nicht so sehr auf Vorbilder zurückgreifen kann, auf Innere.
Wir werden die Gründe, aber auch die Folgen der Vaterabwesenheit wieder an unterschiedlichen Fallvignetten studieren. Einmal aus der Perspektive einer Tochter, einmal aus der Perspektive eines Sohns, aber dann auch aus der Perspektive eines Vaters, wo wir versuchen zu verstehen, was eigentlich die Hintergründe sind für eine emotionale oder dann tatsächliche Abwesenheit, und werden hier auch noch einmal im Speziellen die Perspektive der deutschen Geschichte einnehmen, wo die Abwesenheit von Vätern, also gerade vor dem Hintergrund von Kriegserfahrungen, glaube ich, noch einmal eine generationenprägende spezielle Rolle spielt.
Du forschst ja auch in dem Feld, also explizit zu Vätern in postpartalen Krisen. Das ist vielleicht bekannter, also postpartale Depression bei Müttern kennt man vielleicht noch. Postpartale Krisen oder zum Beispiel Depressionen bei Vätern ist weniger bekannt. Und du arbeitest ja auch in der Klinik auf einer Mutter-Kind-Station, das heißt ja meistens Mutter-Kind oder, ich glaube, bei euch sogar Elternkind, also es dürfen auch eigentlich Väter kommen, was aber sehr selten wohl der Fall ist, nach dem, was du mir erzählt hast. Und das finde ich auch ein spannendes Forschungsfeld, weil es tatsächlich sehr wenig bislang dazu gibt. Wen das tiefergehend interessiert, wir stellen auch eine Information dazu in die Shownotes.
Weil wir im Vorfeld so viele Zuschriften zu diesem Thema bekommen haben, haben wir uns entschieden, eine Vertiefung nochmal auf Patreon aufzunehmen, wo wir unterschiedliche Schilderungen, biografische Erzählungen, die wir bekommen haben, vorlesen und psychoanalytisch noch einmal diskutieren wollen. Wir fanden, da waren sehr viele, auch sehr unterschiedliche Berichte dabei, die noch einmal das Thema aus einer ganz anderen Dimension beleuchten können. Vielleicht erst einmal ganz allgemein gefragt, was meinen wir denn mit abwesender Vater oder was kann abwesender Vater alles bedeuten?
Also damit meinen wir tatsächlich eine sehr breite Palette im Grunde. Abwesend, natürlich vielleicht erstmal physisch abwesend, also Väter, die wirklich vielleicht gar nicht mit den Kindern aufwachsen, mit den eigenen, zum Beispiel durch Trennung oder Versterben. Oder was es ja auch sehr häufig gibt, Väter, die sehr viel durch Arbeit abwesend sind, also was weiß ich, morgens um 7 aus dem Haus und abends um 8 erst wieder zurückkommen und quasi für den Gute-Nacht-Kuss noch da sein. Woran wir auch denken bei abwesenden Vätern sind emotional oder innerlich abwesende Väter, also vielleicht Väter, die schon physisch präsent sind, aber aus irgendwelchen Gründen emotional nicht greifbar werden, mit denen die Kinder nicht wirklich in einen liebevollen oder ja eben emotionalen Austausch oder Kontakt kommen, sondern die zum Beispiel zurückweisend sind oder nicht so ganz bei der Sache wirken, also
rückzügig
sind, sowas zum Beispiel. Also im Grunde vielleicht Väter, von denen man sagen könnte, sie sind anwesend, abwesend.
Wir werden das ja jetzt noch im Einzelnen studieren, aber vielleicht mal auf einer ganz allgemeinen Ebene. Welche Folgen hat es für ein Kind, solche Erfahrungen zu machen?
Dafür ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, welche Bedeutung Eltern für einen haben. Also vielleicht kann man allgemein sagen, dass Vater und Mutter für alle Menschen bedeutsam sind, weil es hier um den eigenen Ursprung geht und jeder Mensch sich früher oder später, meistens in der Kindheit, dann irgendwann mit 4, 5 die Frage stellt, woher komme ich eigentlich? Was ist mein Ursprung? Wer bin ich? Und die Erfahrung mit unseren Eltern bildet ein Fundament unserer psychischen Struktur. Also was wir äußerlich mit unseren primären Bezugspersonen erfahren, und das sind ja meistens die Eltern, das wird zu einem Teil von uns, wird zu einem Teil unserer psychischen Struktur und wer wir sind. Das heißt, die äußere Stimme der Eltern wird zu einem Teil der inneren Stimme, also wie man mit sich selber spricht. Das kann man auch bei Kindern gut beobachten, wenn die spielen und eben schon sprechen können, dass dann viele Sätze auftauchen, die sie von ihren ja vornehmlich primären Bezugspersonen eben gehört haben. Natürlich auch von anderen im Umfeld. Und es wird eben diese innere Stimme, das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, es mischen sich auch noch viele andere Stimmen rein, aber es ist zumindest ein wesentlicher Teil von uns. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Kind vor allem eine wohlwollende Stimme kennt, eine Person, die an ihm interessiert ist, die sich ihm liebevoll zuwendet, vielleicht auch Grenzen setzt, streng ist, solche Dinge, das sind alles Teile, die das Kind auch verinnerlichen wird als Stimme. Jetzt verinnerlicht aber ein Kind oder wir Menschen eben nicht nur die Stimme, die sozusagen explizit und laut ist, sondern auch die Anteile, die stumm und schweigsam sind. Also wenn uns eben gerade nicht etwas explizit gesagt wird, sondern wenn etwas fehlt, zum Beispiel ein Mangel da ist, auch der wird zu einem Teil von uns. Und hier kann man auch sehen, dass die Abwesenheit von Eltern oder jetzt hier Vätern sehr prägend für das Leben sein kann und dass eine äußere Leerstelle auch eine innere Leerstelle hinterlassen kann.
Vielleicht können wir uns das jetzt genauer an einer Fallgeschichte anschauen. Wir hören von Kirsten, eine Frau Anfang 30, die schon etwas fortgeschritten in ihrer Therapie von ihrer Erfahrung mit ihrem Vater erzählt, beziehungsweise mit ihrem abwesenden Vater. Es handelt sich um einen realen Fall, den wir aber abgewandelt und anonymisiert haben.
Ich war noch ein ganz kleines Kind, als mein Vater unsere Familie verlassen hat, wie meine Mutter mir erzählt hat, von einem Tag auf den anderen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich noch lange immer wieder gefragt habe, wann Papa zurückkommt. Aber er hatte eine neue Freundin und später eine neue Familie. Aber das habe ich als Kind natürlich nicht verstanden. Danach ist mein Vater nur noch selten zu Besuch gekommen und immer nur für ein paar Stunden geblieben. Ich weiß noch, dass ich mich jedes Mal unendlich darauf gefreut habe. Und dann, als er wieder gegangen ist, habe ich die Tränen weggedrückt. Er hat Unterhalt gezahlt und hin und wieder etwas mit mir unternommen, aber sonst hat er sich nicht um mich gekümmert. Mein Therapeut hat mich später gefragt, ob ich nicht wütend auf meinen Vater bin. Aber ich glaube, dass ich das damals einfach so hingenommen habe, wie es war. Ich war schon immer gut darin, meine Gefühle zu verbergen. Wahrscheinlich musste ich das ja auch schon von früh an lernen, denn was hätte ich tun sollen? Ich habe mich nie getraut, etwas von meinem Vater zu verlangen, einzufordern, dass er eine größere Rolle in meinem Leben einnimmt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ihm nicht so nahe treten darf. Ich glaube aus der Angst, dann will er mich vielleicht gar nicht mehr sehen. Ich habe ihm auch nie etwas Persönliches von mir erzählt. Das habe ich nur mit meiner Mutter gemacht. Selbst bei Themen, von denen ich mir eigentlich gewünscht hätte, sie mit einem Mann besprechen zu können. Zum Beispiel, als ich das erste Mal Liebeskummer hatte. Ich dachte lange, dass mein Vater keine große Rolle für mein Leben gespielt hat, weil er ja nicht da war. Wo andere Kinder einen Vater hatten, war bei mir eine Leerstelle. Erst später, eigentlich erst in der Therapie, habe ich verstanden, was für eine große Rolle diese Leerstelle für mich gespielt hat. Ich glaube, ich habe sie mein Leben lang versucht zu füllen. Ich habe versucht, es meinem Vater recht zu machen, dadurch, dass ich nichts von ihm verlange und vielleicht auf Umwegen doch von ihm gesehen zu werden. Etwa, weil ich mich in der Schule besonders anstrenge oder andere besondere Leistungen vollbringe. Ich habe mich bis auf die Zehenspitzen gestreckt, damit er mich sieht, Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass es trotzdem nicht reicht. Ich glaube, daher kommt auch dieses grundlegende Gefühl, dass ich nie zufrieden bin, nie wirklich an mich glauben kann. Erst später in meiner Therapie habe ich verstanden, dass in dieser Leerstelle eine große Traurigkeit ist. Dass er nicht bei meinem ersten Schultag da war, meine Schulfreunde nicht kennengelernt hat, nicht wusste, welche Musik ich höre, eigentlich keinen Meilenstein in meines Lebens mit mir geteilt hat. Dass das so viel versäumtes Leben ist. Und es gibt ja nur dieses eine Leben. Man kann ja nur einmal Kind sein und einen Vater haben. Und dass ich diese Erfahrung nicht haben konnte. Und dann habe ich in der Therapie doch auch dieses Gefühl entdeckt. Eine Wut und eine Enttäuschung, die ich mir nie habe zugestehen können. Vor allem, weil ich nicht verstanden habe, warum. Habe ich ihm wirklich so wenig bedeutet? Zumindest habe ich im Verlauf der Therapie aufgehört zu glauben, dass ich die Ursache bin. Ja, ich finde eine sehr berührende Fallgeschichte. Was würdest du denn jetzt erstmal allgemein sagen? Wie verstehst du die Fallgeschichte und um was für eine Abwesenheit geht es hier?
Ja, ich finde, dass das Fallbeispiel wirklich gut zeigen kann, welche Folgen ein abwesender Vater haben kann, welche große Rolle er auch spielt. Selbst wenn vermeintlich die Kirsten, wie sie hier schildert, sich damit abgefunden hat. Man merkt ja, es war am Anfang eine Bindung vielleicht da, also sie war noch ein ganz kleines Kind, aber anscheinend gab es eine ganz frühe Phase, in der der Vater noch präsent war. Und dann reißt dieses Band zum Vater, der Vater trennt sich von der Familie und im Kind entsteht eine Frage, also wo ist der Papa? Diese ganz berührende, naive, kindliche Frage. Und man merkt, dass sie eigentlich bis in die Therapie hinein keine Antwort auf diese Frage findet. Sie versucht sich, glaube ich, dann damit zu arrangieren, also dass der Vater nur noch selten kommt und von diesen paar Tropfen Vater, die sie bekommt, versucht sie satt zu werden, muss ihre Tränen aber unterdrücken, wenn der Vater wieder geht, weil es eigentlich nicht genug ist, also eigentlich sehnt sie sich nach mehr. Aber sie sagt, was hätte ich tun sollen, ich musste ja eigentlich meine Gefühle unterdrücken, einmal, weil sie ja völlig ohnmächtig ist, also sie gar keine Möglichkeit hat, darüber zu verfügen, mehr vom Vater zu sehen oder zu bekommen. Und andererseits aber auch, und das fand ich einen ganz wichtigen Gedanken, weil dieses dünne Band zum Vater, also wäre es wenig da, aber er ist auch emotional nur ganz wenig greifbar, das ist so etwas Kostbares, das will sie nicht gefährden, indem sie eigene Ansprüche stellt. Deswegen nimmt sie sich zurück, gibt sich mit dem Wenigen zufrieden, damit sie nicht alles verliert. Und ich glaube, das ist ihre innere Lösung und das ist die Art und Weise, wie sie sich erstmal arrangiert.
Ja, und finde aber auch vielleicht dieses Gefühl, schuldig irgendwie sich gemacht zu haben, also sich als Ursache zu sehen, denn das, glaube ich, kann man ganz gut sehen an der Stelle mit diesen immer mehr Leistungen bringen, immer tolle Leistungen zu bringen, schon mit dem Gedanken, dann bekomme ich vielleicht diese Aufmerksamkeit oder dann ist dieser Vater mir vielleicht zugewandter. Das heißt ja irgendwie zu glauben, man selbst, so wie man ist, ist man nicht genug. Und der Glaube, wenn ich jetzt noch mehr gebe und mehr leiste, dann bin ich vielleicht genug.
Ich glaube, dazu ist ja ganz wichtig, den entwicklungspsychologischen Hintergrund auch zu haben. Also sie sagt, sie war ein ganz kleines Kind, als die Familie zerbrochen ist. Und kleine Kinder bis eigentlich in die Jugend hinein haben ja einen etwas sogenannten egozentrischen Zugang zur Welt. Das meint, dass Kinder es noch schwer fällt, Dinge, Ereignisse unabhängig von sich selbst zu verstehen und zu betrachten. Was in diesem Fall bedeutet, dass alles, was geschieht, für das Kind erstmal mit ihm selbst zu tun hat. Und wenn sich der Vater trennt, ist es für ein kleines Kind naheliegend, irgendwie die Ursache auch in sich zu sehen. Also irgendetwas muss ich gemacht haben, dass der Vater weggeht. Dieses ganze Konzept Familie, Trennung, neue Bekanntschaft und Partnerschaft und so, das ist für ein Kind ja nicht verständlich. Und man könnte sich vorstellen, dass dort solche Fantasien entstehen, also weil ich den Vater geärgert habe oder weil ich nicht brav oder lieb genug war oder mich nicht genügend angestrengt habe, deshalb ist jetzt der Vater weggegangen. Ergo, wenn ich jetzt versuche, mich extrem zu bemühen und alles richtig zu machen und ihm auf keinen Fall zur Last fall, dann kommt er vielleicht zu mir zurück, dann sieht er mich vielleicht. Also ich glaube, weil wir das ja eben hatten, auch ein abwesender Vater kann eine sehr präsente innere Figur werden, das wäre hier ein Beispiel dafür. Man sieht, auch wenn es nicht ganz so sichtbar ist, dass der Vater doch als Schatten, als Leerstelle sehr prägend für ihr Leben ist. Also das innere Wesen, das die ganze Zeit, von dem sie die ganze Zeit versucht, es zu erreichen, es zu überzeugen, seine Aufmerksamkeit, seine Liebe zu gewinnen. Und im Grunde, man weiß es jetzt nicht genau aus den Umständen, aber kann man sich vorstellen kann, im Grunde bestimmend wird für ihre weitere Lebensgestaltung. Also sie streckt sich auf die Zehenspitzen, sie gibt sich Mühe, hat aber trotzdem das Gefühl, es nie ganz richtig zu machen und nie ganz zu erreichen.
Ja, man kann diesen Prozess von unbewusst zu bewusst, finde ich, hier ganz gut sehen in dieser Schilderung und mitverfolgen, dass es erstmal wahrscheinlich kaum ein Bewusstsein für diese vielen komplexen Gefühle gab, die damit verbunden waren eigentlich. Also an der Frage des Therapeuten, jetzt in meinen Worten, wo ist denn eigentlich ihre Wut? Und dass sie gar nicht gefühlt werden konnte. Und ich denke auch deswegen, weil noch so viele andere Gefühle davor standen. Also zum einen das Blockierte, weil sie ja gar nicht von diesem Vater hätte, sie schildert es ja so, sie konnte ihm das gar nicht nahe bringen, weil sie Angst hatte, ihn zu verlieren. Also hat sie das alles drin behalten und in sich vergraben, auch vor sich selber. Also überhaupt da erstmal hinzukommen, das zuzulassen. Und dann sieht man ja auch, dass erstmal, glaube ich, eine große Traurigkeit auch deswegen auftritt, weil es diesen Verlust in ihrem Leben gab, den sie dann zum ersten Mal als einen Verlust überhaupt empfinden konnte. Und dann von dort ausgehend weitere Gefühle hinzukommen. Und sie schildert ja dann am Schluss auch diese Wut und Enttäuschung. Also was ja auch widerspiegelt, dass sie sich dann zugesteht, auch Erwartungen an diesen Vater zu richten, zumindest im Therapieraum.
Ja, ich finde diese Traurigkeit, das ist sehr spürbar. Mhm. Also wenn ein Stück der Abwehr, die sagt, ich komme damit klar, das ist alles in Ordnung, das macht mir gar nichts, weg ist, sieht man aber doch, was für eine Verletzung dahinter liegt und was für eine Trauer. Also ich fand das hier sehr berührend geschildert über das versäumte Leben, also dass sie keinen richtigen Vater gehabt hat in ihrem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Prozess der Therapie möglich wurde, vielleicht weil, ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine Therapeutin oder Therapeut war, aber vielleicht weil ein Stück Übertragung bearbeitet werden konnte, also sie vielleicht im Therapeuten ein Stück dieser väterlichen Zuwendung gefunden hat, aber dann auch vielleicht das Vermissen oder das Fehlen erst besonders wahrgenommen hat in ihrer eigenen Geschichte. Und dieser Prozess der Wut, ich glaube, das ist auch wichtig, weil ja da ein Abgrenzungsprozess, ein Ablösungsprozess von diesem Vater stattfindet. Nämlich, dass sie sagt, ich bin nicht die Ursache dafür gewesen. Also ich weise diese Identifikation von mir, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und da, glaube ich, kommt sie auch an ihre Leistungsansprüche und an ihre Selbstwertthemen ran, indem sie sich eben von dieser Vaterfigur lossagt. Aber ich glaube, auch dazu ist erstmal dieser Trauerprozess notwendig. Also wenn man nochmal die Frage aufgreift, zu was für einer Art von inneren Figur, psychoanalytisch würden wir sagen inneres Objekt, kann ein abwesender Vater werden, gibt es vielleicht so zwei typische Tendenzen. Das eine wäre, der Vater wird zu einer fast idealisierten Figur. Also gerade dadurch, dass er nicht da ist und die Konflikte des Alltags nicht so stattfinden mit dem Vater, er keine reale Figur ist, kann er eine ideale Figur werden. Also auf den all die Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen projiziert werden. Das kann sich auf den Vater selbst beziehen, der idealisiert wird, also manchmal indem er wirklich dann bewundert wird, manchmal indem seine ganzen Werteeinstellungen übernommen werden. Es kann sich aber auch in Gestalt von idealisierten, väterlichen Männerfiguren zeigen, die bewundert angehimmelt werden, also die Suche nach einem starken, schützenden, mächtigen, idealen Vater, hinter denen sich dann doch dieser eigentlich abwesende, ersehnte Vater verbirgt, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt sieht, sondern das dann sich in politischen Figuren oder Ähnlichem dann ausdrückt. Das Gegenteil wäre der entwertete Vater. Hier wäre der Vater, der weit weg ist, sowas wie der Container für alle negativen Affekte, also alles, was schlecht läuft im Leben, was in der Familie dysfunktional ist, was man an sich selbst nicht mag, wird sozusagen in den Vater ausgelagert. Manchmal ergibt sich das auch durch bestimmte Familienkonfliktkonstellationen. Und es wird extrem schwierig, eine irgendwie hoffnungsvolle, tragende Bindung zu Männern aufzubauen. Also die Vorstellung, dass es überhaupt einen guten väterlichen Mann geben kann, ist dann von den eigenen Enttäuschungen, die ja hier dahinter stehen, oftmals sehr verstellt. Ich glaube, bei Kirsten ist eher diese idealisierte Gestalt, deutet sich hier an, also der Vater zu einem Wesen, zu dem sie hin möchte, aber auch zu einem Wesen, von dem man sich sehr, sehr schwer lösen kann. Also ich glaube, dieser Charakter spielt auch eine große Rolle, der abwesende Vater ist ein unerreichbarer Vater und ein unerreichbarer Vater ist es ein Vater, von dem man innerlich schwer loskommt.
Ja, weil man, um sich lösen zu können, braucht man ja, wenn man so will, ein Objekt, von dem man sich losbinden kann. Und der Vater ist ja geprägt durch die Abwesenheit, also die Leerstelle. Also da ist im Grunde nichts außer diese Leere. Und es ist viel schwerer, das weiß man auch aus Therapien, sich von jemandem oder etwas Innerem zu lösen, wenn es aus dieser Leere heraus entstanden ist.
Also es würde für Kirsten leichter sein, wenn der Vater ihr Konfliktfläche bieten würde. So möchte ich sein, so möchte ich nicht sein. Hier nervst du mich und hier bewundere ich dich. Also dass sie sich an einem realen Wesen abarbeiten, das Gute nehmen, das Schlechte von sich stoßen kann. Hier muss sie ein bisschen Schattenfechten betreiben.
Man kann sich vorstellen, in der Therapie ist vielleicht ein Teil der Arbeit für Kirsten, sich diesen Vater erst einmal überhaupt zu erschaffen. Also an diese Leerstelle und an die Abwesenheit etwas zu bringen, was für sie greifbar wird. Also wenn man sich das vielleicht so vorstellt, sie hat ja einen Vater, der in ihrem Leben ist, allerdings sehr wenig und spärlich. Das ist sozusagen der greifbare Vater. Und dieser greifbare Vater hat noch einen ganz, ganz langen, großen Schatten, der viel größer ist als er selber in seiner Abwesenheit. Und an diesen Schatten binden sich ja von Kerstins Seite aus auch Hoffnungen, Wünsche, Konflikte. Aber mit dem Schatten kann sie ja im Grunde keine Auseinandersetzung betreiben, außer vielleicht Schattenboxen. Und wenn man mal überlegt, wie man sich jetzt von Eltern auch lösen kann, geschieht es ja häufig in einer meist langwierigen, konkreten Auseinandersetzung mit den Eltern, wo man vielleicht von bestimmten Vorstellungen, die man als Kind über die Eltern hatte, langsam ein realistischeres Bild von den Eltern erhält, wo vielleicht wirklich etwas so ist, wie es auch schön ist, aber auch andere Seiten, die vielleicht enttäuschend sind. Und so kann eine Lösung im Prozess stattfinden mit den Eltern gemeinsam. Während wenn es so ist wie bei Kirsten und der Vater viel vor allem abwesend ist, nicht da ist, ist sie vielleicht auf ihre Fantasien oder ihre Vorstellungen angewiesen, weil sie sich nicht wirklich in diese Auseinandersetzung mit dem Vater begeben kann. Da ist ja eine Leerstelle. Und diese Leerstelle kann sie im besten Fall eigentlich nur mit eigenen Gedanken füllen. Also wie zum Beispiel eben dieser Fantasie, wenn ich nur mehr Leistung bringe, dann beachtet mich mein Vater vielleicht. Vielleicht entstehen eben genau daraus, dass für sie leer geblieben ist, diese Antwort oder diese Frage, warum hast du die Familie verlassen? Warum siehst du mich jetzt so selten? Warum widmest du dich deiner einen Familie, aber nicht mir? Und sie gibt sich eine Antwort, nämlich an ihr ist etwas noch mangelhaft oder ihr fehlt etwas, was sie vermeintlich dann bekäme, wenn sie eben tolle Leistungen vorzeigt.
Also man könnte sagen, der Vater wird eine Art Gespenst im eigenen Leben und Gespenster altern nicht, während die realen Eltern, die altern. Also es geht jetzt nicht nur um das Älterwerden im engeren Sinne, sondern man merkt irgendwann, die haben auch ihre Grenzen und man merkt plötzlich als junger Mensch, man kann vielleicht manche Sachen besser als die eigenen Eltern oder ist jetzt fitter oder was auch immer. Also man merkt, es sind endliche Wesen und dieser abwesende Vater bei Kirsten ist ein unendliches Wesen, das aber dann in voller Stärke das ganze Leben lang lebendig bleibt. Also man könnte sagen, in ihrem Unbewussten vergeht keine Zeit, bleibt sie in der Situation gefangen, ein Kind zu sein, das versucht, ihren verlorenen Vater zurückzugewinnen und kann sich deswegen auch nicht emanzipieren, den Vater zu dem Punkt bringen, dass er sagt, naja, aber ich muss ihn jetzt auch nicht um jeden Preis wieder gewinnen, weil so ideal ist er gar nicht, sondern hat seine Grenzen und ich freue mich, zu Besuch zu kommen, aber ich bin dann auch froh, wieder weg zu sein. Also diesen Prozess, du hast es beschrieben, einer realistischen Einschätzung der Eltern, der ist hier erschwert. Im Grunde, ich glaube, dass man das hier schon sagen kann, durch eine Projektion von idealen Vorstellungen und Wünschen.
Jetzt haben wir ja über die Leerstellen gesprochen. Das kann ja sowohl für Mutter wie Vater zutreffen, dass diese abwesend sind und dann entsprechende Folgen bedeuten. Aber was ist jetzt das Spezifische, wenn Väter abwesend sind?
Also zunächst kann man sagen, dass alle Forschung zeigt, dass Väter zentrale Bindungsfiguren für Kinder sind. Also darin den Müttern durchaus gleichwertig, auch wenn sich die meiste Aufmerksamkeit in der Wissenschaft immer auf die Mütter richtet. Aber eine Bindung zu einem Vater kann genauso wertvoll und wichtig für ein Kind sein. Wichtig aber dabei ist auch, dass die Bindung zum Vater nochmal anders sein kann als die zur Mutter. Allein schon dadurch, dass es eine andere Person als die Mutter ist, mit anderen Eigenschaften. Wenn wir es jetzt erstmal so klassisch psychoanalytisch betrachten, teilt sich die Familie in unterschiedliche Rollen auf und die Rolle des Väterlichen hat für die psychische Entwicklung eines Kindes eine ganz spezifische Funktion. Also klassischerweise ist es so, dass die ganz frühe Bindung zwischen Mutter und Kind erstmal entsteht, also die sogenannte Brustbindung, also wo eigentlich die Verschmolzenheit des Mutterleibs noch etwas fortgesetzt wird durch eine ganz innige, zärtliche Brustbindung. Und der Vater gleichzeitig, je nachdem wie er dann präsent ist, als Figur daneben auftaucht. Daneben nicht nur außen vor, sondern als eine Figur, die gleichzeitig noch eine andere Beziehungserfahrung ermöglicht. Wir nennen das in der Psychoanalyse Triangulierung. Also während das Kind mit der Mutter zunächst so einen ganz innigen, intensiven Kontakt hat, der auch sehr wichtig für das Kind ist, ist es für das Kind im Verlauf der Entwicklung immer wichtiger, aus dieser ganz innigen, tiefen Beziehung auch rauszukommen. Und zwar in eine Beziehung zu kommen, die trotzdem, obwohl sie nicht die Brust ist und nicht der verlängerte Mutterleib, trotzdem Sicherheit gibt und das Kind geborgen und geschützt fühlen lässt. Und das ist in der klassischen Konstellation der Vater. Und ich glaube, dieser Gedanke Sicherheit neben der frühen Mutterbindung gibt dem Kind die Chance, aus dieser frühen Mutterbindung auch Schritte hinauszugehen. Also man könnte sagen, in die Welt hineinzugehen, sich aus diesem ganz engen zu lösen. Oder wenn der Vater eben fehlt oder weniger präsent ist, können diese Schritte erschwert sein. Das könnte sich dann zum Beispiel in einer Trennungsangst oder Ähnlichem zeigen. Das Kind kann ganz schwer nur aus diesen ganz frühen Bindungen rauskommen.
Vielleicht kann man das nochmal gut an diesem Bild der Brustbindung zur Mutter sehen, welche Rolle der Vater auch spielt, weil er, wenn man so will, ist die erste Figur im Leben des Kindes ist, der hinaus in die Welt weist. Er kann natürlich dem Kind ein Fläschchen geben, aber es ist eben ein Fläschchen und nicht mehr die Brust. Und damit sagt es ja auch, du brauchst die Mutter an der Stelle nicht, denn ich kann dir jetzt etwas geben, was aus der Welt herauskommt, nämlich über die Flasche. Und damit kommt es zu einer ersten, natürlich noch sehr vorsichtigen, aber doch Trennung zwischen Mutter und Kind.
Der Vater, also in dieser klassischen Konstellation als der Trennende, der gleichzeitig aber auch dem Kind etwas in die Hand gibt, wie es denn jenseits dieser frühen Beziehungen das Leben meistern kann. Das heißt jetzt nicht, dass der Vater das Kind vor die Tür setzt, aber dass er ihm etwas zutraut, es doch alleine hinzubekommen. Man sieht, dass es etwas schematisch ist, dass dieses Trennende auch von Frauen, also von Müttern, vorgenommen werden kann, genauso wie Väter ja auch mütterliche Funktionen übernehmen können. Es gibt vielleicht Familien, in denen das ganz klassisch, schematisch aufgeteilt ist. Ich glaube, gerade in moderneren Familienkonzepten mischt sich das etwas mehr. Dann ist das nicht sozusagen an einzelne Personen gebunden, sondern wird von beiden in unterschiedlichem Maß ausgeübt. Trotzdem ist es häufig so, dass, glaube ich, Kinder schon unterschiedliche Erfahrungen machen, jeweils mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Und dass es auch in Ordnung ist, dass Kinder diese unterschiedlichen Erfahrungen machen können. Vielleicht sogar wichtig für die psychische Entwicklung. Also, dass der Vater nicht einfach nur Mutter 2 ist, sondern eben der Vater.
Vielleicht können wir das uns jetzt nochmal an einem Fall anschauen, was für Folgen ein abwesender Vater auch auf Jungs oder junge Männer haben kann.
Niklas ist 16. In der Schule fällt er oft auf. Er gerät immer wieder in Konflikte, provoziert, reagiert schnell gereizt, manchmal aggressiv, scheint ständig Grenzen auszutesten. Viele Erwachsene in seinem Umfeld haben ihn längst als schwierig abgestempelt. Auch bei seinen Peers stößt Niklas immer wieder auf Ablehnung, wird zum Beispiel heimlich ausgeschlossen, wenn sich Klassenkameraden zu einer Geburtstagsfeier treffen. Zu Hause erlebt Niklas seit Jahren eine Atmosphäre, die von Distanz und Anspannung geprägt ist. Sein Vater arbeitet viel, ist oft erst spät am Abend zu Hause. Wenn er da ist, wirkt er erschöpft und in sich zurückgezogen. Er verbringt die Abende meist am Handy oder vor dem Fernseher. Gespräche mit Niklas finden kaum statt. Wenn Niklas versucht, etwas zu erzählen, bleibt die Antwort oft knapp oder ausweichend. Seine Mutter hingegen ist beinahe überbehütend, kümmert sich um ihn noch so, als wäre er ein kleines Kind, worauf Niklas meist rückzügig oder gereizt und ablehnend reagiert. was die Mutter aber noch mehr verunsichert und ihre Bemühungen um Niklas intensivieren lässt. Niklas sitzt die meiste Zeit in seinem Zimmer und spielt Videospiele, kann sich dort innerlich intensiv hineinsteigern, etwa in die Fantasie, ein Fußballstar zu werden. Der Vater scheint das allenfalls kopfschüttelnd aufzunehmen, auch eine gewisse Verächtlichkeit für Niklas' Mutter zu haben und Unverständnis für Niklas, dass er nichts Vernünftiges macht. Aber er mischt sich auch nicht wirklich ein, außer gelegentlich einen sarkastischen Spruch fallen zu lassen, scheint vor allem darauf bedacht, seine eigene Ruhe zu haben. Als Kind war Niklas trennungsängstlich, später habe er sich beim Vater wohler gefühlt. Vor allem, weil dieser ihn in Ruhe am Handy habe spielen lassen. Ja, wie würdest du denn diese Fallgeschichte hören?
Also ich finde, was vor allem sehr auffällt, ist Niklas Rückzügigkeit. Und ich glaube, die entsteht im Grunde aus einem Gefühl, wenn man so will, sich in einer Sackgasse zu befinden, mit zwei Abzweigungen. Wenn er die linke Abzweigung nimmt, dann ist da eine Mutter, die ihn bedrängt und ihn eigentlich in die, eben in diese Ecke treibt, weil sie ihm viel zu nahe kommt, ihm hinterher ist. Und auf der anderen Seite ist, wenn man so will, die gähnende Leere und ein Nichts, also dieser abwesende Vater eben. Und Niklas scheint sich dann zurückzuziehen, ich glaube, weil er den dritten Weg, wie er selbst werden kann, ein junger Mann, wie ein Ich werden kann, nicht so leicht findet. Und die Mutter sucht, glaube ich, eine enge Bindung, aus die sich Niklas lösen möchte, die Kleinkindbindung. Und es ist aber auf der anderen Seite sozusagen niemand da, der ihn bei diesem Sprung, den er ja gehen muss, der ja auch ganz wichtig für seine Entwicklung wäre, niemand da ist, der ihn auffängt. Und dann ist die Antwort bei ihm Rückzug. Also irgendwie, um dieser Mutter doch auszuweichen, da irgendwie doch eine Trennung herzustellen, und gleichzeitig aber doch nicht auch wirklich raus aus sich zu kommen und sich entwickeln zu können. Da kann man, glaube ich, sehen, wie wichtig es für Niklas wäre, eine väterliche Figur zu haben, auf die er sich verlassen und einlassen könnte, die ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Mut zuspricht, ihm irgendwie auch irgendeine Form von Selbstbewusstsein entwickelt. Und man kann ja, also weiß man jetzt da jetzt nicht, aber vielleicht ist es auch schon eine Reaktion der Mutter, ihm deswegen so hinterherzurennen, weil sie spürt, da ist kein Vater, der das auffangen kann oder der ihm da weiterhilft. Und vielleicht fühlt sie dann umso mehr die Verantwortung auf sich liegen. Das ist jetzt eine Spekulation, kann auch sein, dass sie da eigene Themen kompensieren will, aber vielleicht auch diese Abwesenheit des Vaters. Oh, das ist ein Teufelskreis. Und da kann man, glaube ich, gut sehen, wie wichtig es eigentlich wäre, dass der Vater eben präsenter sein könnte.
Ich glaube, dass es hier ganz viel auch um die Suche nach einer männlichen Identität für Niklas geht. Also seine Mutter sieht ihn nicht als erwachsenen, reifen Mann, sondern als Kleinkind, so wenn man das mal so nimmt, was, glaube ich, für ihn ein Angriff auf seine Männlichkeit ist. Also so bemuttert zu werden wie ein Kind, das es noch ganz stark braucht, wie ein Muttersöhnchen, sag ich mal. Und gleichzeitig bekommt er aber von seinem Vater keine Idee, wie er sich aus so einer frühen Bindung lösen kann und seine männliche Identität nach außen leben kann. Also, das hattest du beschrieben, jenseits davon ist das nichts. Und ich glaube, er ist ja nicht nur rückzügig, sondern ja auch aggressiv. Und man könnte sagen, das ist eigentlich eine noch Frühform, Urform von toxischer Männlichkeit. Also ich glaube, er versucht, seine Männlichkeit über Aggression, über Grenzen austesten, über Provozieren irgendwie zu erzwingen, indem er sich als, ne, man sagt, er träumt sich als Fußballstar, irgendwie versucht, in eine grandiose, überlegene Pose zu bringen, was ihm aber nicht gut gelingt. Ne? Also er wird abgelehnt, andere schütteln den Kopf, was für ihn eigentlich die ganze Zeit weitere Kränkungen bedeuten, ne, die ihn, vermute ich mal, immer wieder dann noch stärker in diesen provokanten Rückzug bringen.
Man kann ja auch sehen, an seiner Fantasie, Fußballstar zu werden, vielleicht fantasiert er auch über Fußballidole, dass das schon ein Versuch sein könnte von seiner Seite, sich diese männliche Identifikationsfigur selber zu schaffen.
Aber Fußballstars sind weit weg und es ist auch ziemlich schwierig, ein Fußballstar zu werden. Also auch dort wäre wieder das Moment der Kränkung des Gefühls, es kein richtiger Mann zu werden. Und wenn sich das chronifiziert, er keine realistischen männlichen Identifikationsfiguren findet, könnte er sozusagen eine hybride Männlichkeit ausbilden, also die ganze Zeit ihre Männlichkeit beweisen muss durch Aggression oder durch Entwertung der Frau. Also ich glaube, die zweite Linie, wie man diesen Fall lesen kann, ist ja auch eine, wie es scheint, irgendwie dysfunktionale Partnerschaft zwischen der Mutter und dem Vater. Und hier auch ein starkes Moment von Rückzügigkeit des Vaters, aber auch Verachtung des Vaters gegenüber der Mutter, die da irgendwie rumsorgt und rummacht, ohne dass der Vater aber selbst aktiv irgendetwas einbringt oder dagegen setzt, sondern es wirkt eher wie resigniert. Also der Vater will halt seine Ruhe haben und hat keine Lust, sich in irgendwas einzumengen. Die Mutter hat die ganze Arbeit, beide wirken in ihren Rollen resigniert und wie festgelegt. Und es ist sozusagen keine Idee auch davon, wie Mann und Frau sich in einer irgendwie förderlichen Weise begegnen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass Niklas da auch gleichzeitig sehr identifiziert mit seinem Vater ist, wie man sowas löst. Dann lässt man es halt einfach geschehen, zieht sich zurück, schüttelt den Kopf und kümmert sich da nicht groß darum und hat quasi schon den Vater als ein bisschen depressives Objekt verinnerlicht. Also auch diese Linie wäre denkbar, wenn es jetzt nicht toxische Männlichkeit wird, dann dieselbe Art von Rückzügigkeit, also in Arbeit sich zu stürzen und abends vor dem Fernseher zu sitzen. Ich glaube, Niklas fehlt hier aber nicht nur der Vater als jemand, der ein Interesse an ihm hat, der an ihn glaubt, der ihm den Beziehungsraum jenseits der Mutterbeziehung öffnet, sondern auch als begrenzendes Wesen. Also man könnte auch sagen, in diesem provokanten, immer wieder an Grenzen stoßen, fehlt auch eine innerliche väterliche Figur, die ihm einen Rahmen gibt. Mhm. Die sagt, jetzt ist mal gut, jetzt lass es bleiben.
Handy weg.
Und jetzt, man gibt nicht immer allen seinen Süchten nach und so. Und das kann natürlich auch eine Mutter machen, so meine ich es nicht. Aber jetzt vielleicht in dieser Konstellation wäre es vielleicht schon eine väterliche Aufgabe, ihn zu beschneiden an einer bestimmten Stelle. Und das ist ja etwas, was nicht nur für Kinder irgendwie eine negative Erfahrung ist, also Grenzen gesetzt zu bekommen, ne? Nur wenn sie extrem hart gesetzt werden oder wahnsinnig rigide sind. Eine Grenze gesetzt zu bekommen, heißt ja, jemand übernimmt auch für mich erstmal ein bisschen Verantwortung, ne? Der sagt, du musst jetzt noch nicht alles machen, du kannst auch noch nicht alles machen, ich muss ein bisschen darauf achten, dass es dir gut geht. Und diese Art von Verantwortungsübernahme wäre ja auch eine innere Figur, die man irgendwann für sich selbst hat. Dass man sagt, ich, auch wenn ich jetzt gelangweilt bin, genervt bin, mich provoziert fühle, ich muss jetzt trotzdem es nicht immer nach außen zeigen. Ich kann Verantwortung für mich selbst übernehmen, für mein eigenes Verhalten und habe sozusagen einen grenzensetzenden, im guten Sinne Vater in mir.
Das kann man auch wieder in dieser Dreieckskonstellation hier sehen, Niklas und Vater, Mutter, die Mutter, die Niklas hinterher rennt. Und da wäre eben eine Grenzsetzung durch den Vater, der sozusagen sagt zu Niklas, halt, ich begrenze jetzt mal deine Mutter, du gewinnst dadurch Raum und ich kümmere mich jetzt, ich übernehme die Verantwortung, dass du auch genug Raum für dich bekommst als junger, erwachsener Mann. Und auch das muss nicht nur eine negative Erfahrung für die Mutter wiederum sein, weil wenn sie merkt, der Vater übernimmt jetzt die Verantwortung, achtet zum Beispiel auch auf Niklas, dass ihm zum Beispiel, weiß ich nicht, eben Handy weg oder dass er nicht zu lange abends wegbleibt oder sowas, kann ihm auch diese Verantwortung überlassen und kann dadurch selber vielleicht sich ein Stück weit auch zurücknehmen.
Nun, hier könnte man sich vorstellen, dass das den Eltern beiden schwerfällt. Also für den Vater hieße es, er muss aber ran, er muss sich interessieren, er muss Energien mobilisieren, die er anscheinend auch vielleicht ja auch durch die Arbeit nicht so hat, muss seinen Rückzug aufgeben. Und für die Mutter heißt es, sie muss verzichten auf ein Stück ihrer Kleinkindmutterrolle. Versorgen und das, was es vielleicht für sie bedeutet, dass sie das alles machen kann, dass sie sehr gebraucht wird als Mutter, das hieße das für sie zurückstecken an der Seite. Und vielleicht können das beide Eltern in dem Fall aus bestimmten Gründen nicht und setzen so dieses, naja, doch etwas dysfunktionale oder brüchige Dreieck mit Niklas fort. Also das wäre vielleicht durchaus ein Fall für eine systemische Therapie, wenn die Beteiligten eine Bereitschaft dazu hätten, wo man denkt, das Symptom, was bei Niklas auftaucht, auffällig sein, rückzügig sein, ist eigentlich Ausdruck eines gestörten, dysfunktionalen Familiensystems. Wir werden das in einer eigenen Folge nochmal machen, uns mit Familienkonflikten beschäftigen und da vielleicht auch eine systemische Perspektive drauf werfen.
Jetzt kann man sich vielleicht fragen, warum eigentlich Niklas Vater selbst so rückzügig und so wenig präsent für seinen Sohn ist. Also eine Frage, die ja, wir haben sie am Anfang dieser Folge auch schon gesagt, wahrscheinlich viele unserer Generation beschäftigt, warum diese Väter eigentlich so abwesend sind.
Also wir wissen hier jetzt wenig über den Vater. Man kann sich vieles vorstellen. bis hin dazu, dass der Vater vielleicht eigentlich unter einer Depression leidet, also überhaupt wenig Lebendigkeit in Beziehungen entwickeln kann. Bei Männern ist es nicht so untypisch, dass sich psychische Schwierigkeiten dann eher in Rückzügigkeit oder in einen sich stürzenden Arbeit oder mehr Alkohol trinken oder so zeigen und gar nicht so in diesen klassisch typischen Symptomen. Man könnte sich aber auch einfach vorstellen, dass der Vater selbst einmal Niklas gewesen ist und der Vater selbst wenig Erfahrung gemacht hat mit einem Vater, der Interesse und Zuwendung an ihm zeigt. Und in dem Moment, wo er selber Vater wird, sich um Niklas kümmern soll, ist da kaum Repertoire in ihm. Er stößt eigentlich selber auf die Stummheit des Vaters, des inneren Vaters, und kann deswegen Niklas auch wenig von diesem Väterlichen geben.
Also, das hört man ja auch oft von jungen Vätern, die sagen, sie fühlen sich ausgeschlossen aus dieser engen Mutter-Kind-Bindung. Wir hatten es ja vorhin auch schon kurz darüber, die ja auch was Exklusives hat, aber dann auch eine Schwierigkeit oder Verunsicherung, wie mit diesem wirklich noch ganz kleinen Säugling in Kontakt zu kommen. Und das kann natürlich verschiedene Gründe haben, aber ein Grund kann sein, dass in der eigenen Erfahrung nicht so ein zugewandter, ich sag jetzt mal mütterlicher Vater da war, der in diesen frühkindlichen Kontakt mit einem gekommen ist. Und dann innerlich auch da wieder eine Leerstelle, eine innere, wie gehe ich denn eigentlich mit so einem Kleinkind um? Weil auf einer sprachlich-kognitiven Ebene findet das ja wenig statt, sondern erstmal in diesem sehr körperlichen oder was auch häufig intuitiver Zugang genannt wird. Aber auch der intuitive Zugang ist häufig auf Erfahrungen gebaut. Und die fehlt dann.
Das Charakteristische hier wäre dann, dass der Vater von Niklas aber sehr identifiziert mit dieser Rolle ist. Ne? Also man spürt wenig Aufbegehren, Versuch, es anders zu machen, sich auseinandersetzen, sondern eigentlich ein stummes Einverständnis mit dieser Vaterrolle oder, was wir ja schon so bezeichnet haben, eine im Grunde Resignation. Ich glaube, es ist wichtig, hier auch auf soziale Faktoren und Dimensionen hinzuweisen. Also letztlich die Arbeit, die hier so viel Raum einnimmt, also der Vater arbeitet den ganzen Tag, das weiß man jetzt nicht genau, welche Rolle die Arbeit spielt. Man kann sich vorstellen, dass gerade wenn es um sozial prekäre Familienmilieus geht, dass hier eigentlich eine Not dafür sorgt, dass der Vater einen Großteil seiner Kräfte in der Arbeit verbraucht, vielleicht eine Tätigkeit hat, die körperlich einfach extrem anstrengend ist, die ihn erschöpft und wo am Ende des Tages kaum etwas übrig bleibt, also er ausgezehrt wird von der Arbeit. Es kann natürlich auch den Grund geben, dass der Vater das aus psychischen Gründen selbst so betreibt. Es kann aber sein, dass er auch sozial dazu genötigt wird. Und hier Niklas auch auf einen Vater stößt, der selbst in einer Notsituation ist, nämlich arbeiten zu müssen und in der Arbeit sich zu verbrauchen. Also ich glaube, die Stellung der Arbeit, das wissen wir in der Geschichte nicht, die würde ich aber hier versuchen, in einem sozialen Rahmen einzuschätzen. Und dazu müsste man aber etwas mehr über natürlich den ganzen Zusammenhang hier erfahren.
Vielleicht um das nochmal von vorhin aufzugreifen, was wir vorher gesagt hatten. Wenn man das in einer transgenerationalen Linie liest, kann man sich vorstellen, dass vielleicht ein Junge, der die Erfahrung gemacht hat, der Vater ist abwesend, später selbst Schwierigkeiten hat, in diese Vaterrolle zu finden. Und umgekehrt ein Mädchen, das einen abwesenden Vater erfahren hat, vielleicht später Schwierigkeiten hat in der Beziehungswahl in Bezug darauf, was es heißt, einen Mann zu haben, der ein anwesender oder beziehungsweise dann eben abwesender Vater sein wird. Zumindest in einer heteronormativen Konstellation. Aber dass so diese eigenen Erfahrungen, die man mit abwesenden Vätern gemacht hat, eben auf die ein oder andere Weise weiterträgt.
Dazu können wir jetzt vielleicht ein Beispiel hören, wie sich Erfahrungen über Generationen weitertragen. Wir haben das letzte Fallbeispiel extra noch einmal dazu genommen, weil es auch spezifisch deutsche Geschichte zeigt, nämlich die Abwesenheit der Väter, die auch durch die Erfahrungen des Weltkriegs erzeugt wurden und die, glaube ich, bis heute hinein ihre Wirkungen haben. Dazu gibt es ja viele Untersuchungen. Wir wollen jetzt an einer Geschichte zeigen, wie solche Muster der transgenerationalen Weitergabe und der Vaterlosigkeit sich vielleicht in der Geschichte auswirken können. Rolf wird Anfang der 1940er Jahre geboren. Sein Vater ist als Soldat im Krieg, als Rolf auf die Welt kommt. Vater und Sohn werden sich nur einmal begegnen, als der Vater noch einmal, das letzte Mal, 2 Wochen Heimaturlaub erhält, als Rolf noch ein Säugling ist. Rolf hat daran keine Erinnerung. Einige Monate später fällt der Vater in Russland. Als kleiner Junge wächst Rolf in einer Welt auf, in der viele Kinder ohne Väter sind. Gefallen, in Gefangenschaft, versehrt. Dass auch er keinen Vater hat, scheint fast normal zu sein. Niemand spricht viel darüber, auch seine Mutter nicht. Sie hält den Alltag zusammen, streng, ordentlich, pflichtbewusst. Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern sorgt sie dafür, dass die Familie sich über Wasser halten kann. Ihre Trauer ist kaum sichtbar, bestenfalls spürbar in der Art, wie sie sich in Aktivität flüchtet. Es gibt keinen Raum, über das Fehlen des Vaters zu sprechen. Auch Rolf selbst kann sich nicht erinnern, die Mutter je nach dem Vater gefragt zu haben, obwohl er viele Fantasien über den Vater hatte. Aber auf diese Frage scheint in der Familie ein Tabu zu liegen. Er hilft mit, ist brav, versucht seiner Mutter Trost zu sein. Dass etwas fehlt, ist ihm nicht bewusst, es bleibt nur jene Leerstelle. Der Vater ist ein Schatten, der unsichtbar und unbegriffen über Rolfs Leben liegt. Er bewundert Männer auf Kinoplakaten, Fußballstars, Helden aus Romanen, spielt mit Soldaten Krieg. Immerzu geht es in seinem inneren Erleben um Vaterfiguren, die weit weg und unerreichbar bleiben. Seine Kindheit hat auch helle Seiten. Er ist viel draußen, spielt mit Freunden auf der Straße. Dass die Eltern viel beschäftigt sind, gibt der Kindergeneration auch Freiheiten. Vieles davon ist schön, und doch zieht sich etwas durch diese Jahre, das schwer zu greifen ist. Eine stille Sehnsucht, eine Traurigkeit, für die er selbst keinen Namen hat. Vielleicht am deutlichsten spürbar an Geburtstagen oder an Tagen, an denen andere Kinder von ihrem Papa erzählen. Rolf wird dann sehr traurig, ohne dass er sagen kann, warum. Als er erwachsen wird, denkt er kaum noch daran. Er heiratet, gründet eine Familie. Erst als sein eigener Sohn geboren wird, ist er überrascht von dem Gefühl, das ihn überkommt. Er liebt sein Kind, will ihm den Weg in die Welt ebnen, legt ein Sparkonto für seinen Sohn an. Aber es fällt ihm schwer, sich wirklich auf ihn einzulassen, wenn beide zusammen sind. Stattdessen stürzt er sich in die Arbeit, bleibt oft länger im Büro, ist müde, wenn er nach Hause kommt. Vater und Sohn sind oft stumm nebeneinander. Seine Frau übernimmt die Fürsorge und das Zärtliche, später in der Jugend die Gespräche. Rolf steht oft daneben. Er spürt, dass da etwas zwischen ihm und seinem Sohn fehlt, aber er weiß nicht, wie er den Weg dorthin finden soll. So ist das eben. Auch hier trägt ihn sein Lebensmotto über die Frage hinweg, die ihn seine Gefühlswelt stellt. Er beobachtet, wie sein Sohn sich zurückzieht, sich in Fantasiewelten flüchtet. Manchmal sagt er etwas Spöttisches, oft bleibt er einfach still. Erst spät, als der Sohn schon erwachsen ist und Rolf, schon älter geworden, sich mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt, kommt der Gedanke, dass er seinem Sohn das weitergegeben hat, was er selbst erlebt hat, die Erfahrung eines unerreichbaren Vaters. Aber ist es jetzt nicht zu spät?
Ja, auch eine sehr berührende Fallgeschichte, finde ich. Wie würdest du die jetzt verstehen?
Also hier kehren ja einige Motive auch aus der Fallgeschichte Niklas wieder, nur jetzt von der väterlichen Seite her gesehen. Man sieht auch, glaube ich, ein typisches Generationenmuster, also wie auch Generationen mit ihren Erfahrungen umgehen. Also ich finde es ein bisschen charakteristisch, wie die Mutter da beschrieben wurde, die im Grunde ihrer Trauer mit Aktivität begegnet, also ordentlich pflichtbewusst, macht vieles umtriebig, muss auch vieles machen. Also der Aufbau und Erhalt der Familie wird auch als ein Mittel, um der eigenen Trauer zu begegnen. Also da ist ein Stück der Trümmerfrauen-Mentalität, glaube ich, enthalten und der Nachkriegsgeschichte in Deutschland, aber auch ein Stück dessen, was die Psychoanalytiker Alexander und Margarete Mitscherlich in ihrem Bestseller »Die Unfähigkeit zu trauern« über Deutschland in der Nachkriegszeit geschrieben haben, nämlich dass der Verlust des Vaters, der, glaube ich, für die Mutter, aber auch für den Sohn eine riesige Rolle spielt, unter diesen Aktivitäten und unter dieser etwas neu gelegten Decke der Normalität verschwunden geht. Das scheint ja auch gut zu funktionieren. Man sieht in Fantasien bei Rolf in seiner Kindheit, dass der Vater schon als Sehnsuchtsfigur auch hier wieder spukhaft anwesend ist. Die entscheidende Stelle, die dann kommt, ist aber ja, als Rolf selbst Vater wird. Und seinem Sohn zu begegnen, bedeutet, glaube ich, im selben Moment auch seinem inneren Vater zu begegnen. Also da, wo er dieses kleine Kind in den Armen hält, begegnet er sich selbst als kleines Kind und seinem Vater. Und das ist, glaube ich, die Stelle, wo der Schmerz und der Verlust und die Trauer durch diese Abwehr durchbricht. Und das, glaube ich, kann er in dem Moment gar nicht aushalten. Er hat auch gar keine Worte, Begriffe, kein Verständnis dafür. Also es ist eigentlich unbewusst ihm. Und deshalb reagiert er abermals darauf mit einem Versuch der Aktivität, also Sparbuch anlegen und so, ne? Das wäre, glaube ich, dann ganz so die Variante mütterlich. Aber auch wiederum mit einem Rückzug. Also ich glaube, er zieht sich vor eigentlich sehr schmerzhaften Gefühlen, vor einer vielleicht tiefen Trauer, die eigentlich in ihm ist, zurück, stürzt sich in die Arbeit, geht dem emotionalen Kontakt mit seinem Sohn aus dem Weg, um einer emotionalen Berührung mit sich selbst und seiner eigenen Geschichte aus dem Weg zu gehen. Und das sorgt aber dafür, so wiederholen sich, glaube ich, dann die Muster über die Generationen, dass er die Beziehung mit seinem Sohn versäumt. Und die Möglichkeiten, die das Leben bietet, Dinge wegzudrängen, also viel zu arbeiten und irgendwie Sparkonten aufzubauen und so weiter, nutzt, um dieser Frage in seinem Leben aus dem Weg zu gehen. Und hier steht, dass es erst spät in seiner Geschichte den Raum gibt oder er sich den Raum nimmt, sich mit dieser Frage überhaupt auseinanderzusetzen.
Ich glaube, hier stecken auch noch zwei wertvolle Punkte in der Geschichte. Also, dass Rolf zum einen ja einen Weg sucht, wenn man so will, seine Sprache der Liebe eben über zum Beispiel das Anlegen eines Sparkontos. Da versucht er ja seinem Sohn schon etwas Gutes zu geben. Und vielleicht könnte später für seinen Sohn, wenn er über ihre Vater-Sohn-Beziehung nachdenkt, vielleicht sogar in einer Therapie, das auch anerkennen und sehen, so drückt mein Vater seine Zuneigung und seine Liebe mir gegenüber aus. Ja. Das ist die Art und Weise, wie er das mir eben mitteilen kann.
Auf dem Sparkonto liegt nicht nur Geld, sondern da liegt eigentlich die väterliche Liebe.
Ja. Und umgekehrt, ich glaube auch für Rolf, dass er diesen Gedanken aber im Laufe seines Älterwerdens fassen kann, dass er da vielleicht auch was wiederholt hat an Abwesenheit des Väterlichen. Weil die Frage, die er sich ja stellt, ist es jetzt zu spät? Und ich würde sagen, also ja und nein, natürlich kann man die Vergangenheiten jetzt nicht rückgängig machen. Aber ich glaube, seinem Sohn mitzuteilen, dass er das sieht und sich dem auch stellt, dass er dafür Verantwortung übernimmt, wie er sich verhalten hat, das kann schon auch etwas heilen. Vielleicht nicht die Vergangenheit, aber zumindest das, was noch vor ihnen liegt. Und das berichten ja Kinder, also auch erwachsene Kinder ganz häufig, dass es ein wichtiger Moment war, wenn das eben zustande kommen konnte, dass das Elternteil Verantwortung für etwas übernommen hat, wo etwas nicht so gut gelaufen ist und dass das etwas Heilsames haben kann. Man kann auch umgekehrt sagen, dass es oft zu, vielleicht sogar bis hin zu Brüchen führt, wenn Kinder merken, diese Verantwortungsübernahme findet nicht statt und es verändert sich nie etwas, es geht immer weiter. Das ist oft das noch viel Schmerzhaftere als eben das Anerkennen, dass etwas nicht gut geklappt hat.
Also ist es jetzt nicht zu spät für bestimmte Erfahrungen? Natürlich schon, aber es ist nicht zu spät für Gespräche mit dem Sohn. Und man wünscht es dann Rolf und seinem Sohn, dass sie diesen Kontakt jetzt dann finden können. Man wünscht es aber auch dem Enkel von Rolf, nämlich dass diese Muster der transgenerationalen Weitergabe ja viel mit dem Unbewussten zu tun haben. Also dass Rolf in dem Moment, wo er merkt, irgendein Gefühl kommt in mir, wenn ich meinen Sohn im Arm halte, ich weiß nicht, was es ist, ich muss weg. Wenn er dort einen Gedanken gehabt hätte, verstanden hätte, womit das zu tun hat, er die vielleicht die Chance gehabt hätte, sich genau an der Stelle damit auseinanderzusetzen. Und wenn er mit seinem Sohn spricht, ihm dieses Wissen, was er jetzt über sich begriffen hat, weitergibt, hat der Sohn eine Chance, wenn er an ähnliche Situationen kommt, das mit seinem Kind anders zu machen. Also der Schlüssel darin, die Ketten der transgenerationalen Weitergabe zu durchbrechen, liegt ja in einem Moment von Bewusstsein, und auseinandersetzen natürlich mit den schmerzhaften Gefühlen. Also es rein zu wissen reicht nicht. Es geht natürlich auch darum, bestimmte Gefühle dann durchzuarbeiten, gegebenenfalls in einer Therapie. Ich finde es trotzdem beeindruckend, die Geschichte, weil man sich vorstellen kann, dass sich das auch noch weiter in die Generationen übersetzt. Und letztlich Kriegsereignisse, die jetzt bald ein Jahrhundert fern scheinen, trotzdem auch bis in die heutigen Generationen hinein prägend sind. Also hier ist es ganz offensichtlich, wenn der Vater wirklich gefallen ist und der Sohn einen Verlust des Vaters hatte. Aber es sind ja, selbst wenn Väter zurückgekehrt sind, aus dem Krieg ja oft traumatisiert gewesen, auf eine andere Weise unansprechbar oder stumm. Also ich glaube, dass solche gesellschaftsumspannenden, generationenprägenden Ereignisse wie der Zweite Weltkrieg Risse und Brüche in den Familien, aber dann eben auch in der psychischen Struktur hinterlässt, die Generationen brauchen, um zu heilen. Ich glaube, wie gesagt, man kann das jetzt nicht alles auf die deutsche Geschichte reduzieren. Auch das Thema der Vaterabwesenheit hat, wie wir hoffentlich vermitteln konnten, viele unterschiedliche Quellen und Hintergründe. Wir freuen uns, wenn wir das in der Vertiefungsfolge noch ein bisschen aus weiteren Schilderungen beleuchten können. Hoffen, dass das jetzt erstmal für euch anregend und interessant war und ihr euch vielleicht selbst mit euren Vater-Daddy-Issues auseinandersetzen könnt auf die eine oder andere Weise.
Also das kann ich unterstreichen, dass ich auch sehr gespannt bin auf die Nachbesprechung, weil es ja wirklich, was wir heute besprochen haben, nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen ist, was für Folgen es haben kann, mit einem abwesenden Vater aufgewachsen zu sein, dass es da sozusagen viele Nebenflüsse und Abzweigungen gibt. Zum Beispiel die ganze Frage über Patchwork-Familien oder nicht-heteronormative Familien oder andere Familienkonstellationen, auch zum Beispiel für Adoptivkinder oder Eltern dann in dem Falle. Das wären eigene Folgen wert. Schreibt uns gerne auch, welche Themen euch interessieren, ob wir dem noch weiter nachgehen können oder ob ihr noch andere Themenwünsche habt. Für heute setzen wir aber erstmal einen Punkt und wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss.
Tschüss.